ARD.
Die Mama geht irgendwie einkaufen beim Spar und trifft dann die anderen Mütter und unterhalten sich so, wie läuft denn so die Karriere oder was machen die Kinder so nach dem Abi? Und dann sagt halt die eine, naja, Sabine, die studiert Jura. Ja, die Gabi studiert Medizin. Und was macht der Armin, Frau Nagel? Na, der ist in England und wird Clown.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Spannende Menschen auf der blauen Couch in unserem Radiotalk. Das ist unser Versprechen und das lösen wir heute wirklich voll und ganz ein. Armin Nagel ist bei uns. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Wir müssen jetzt erstmal eine Berufsklärung machen, Herr Nagel. Also, ich sag mal, Sie sind Autor, Straßenkünstler, Servicekünstler nennen Sie sich, glaube ich, auch. Was schreiben Sie denn in ein Formular in das Feld Beruf?
Das musste ich schon lange nicht mehr machen, aber es ist tatsächlich so, ich muss mich immer entscheiden. Also auf einer Party, wenn Leute fragen, was machst du, wenn ich jetzt keinen großen Bock habe, drüber zu reden, wenn ich meine Ruhe haben will, sage ich, ich bin Schauspieler zum Beispiel, das versteht irgendwie jeder sofort.
Und da haben sie dann ihre Ruhe, sagen dann nicht alle, oh, wo spielst du mit, hat man dich schon mal im Fernsehen gesehen?
Ja, das kommt dann, das stimmt, das kommt dann tatsächlich auch mal vor, aber das ist irgendwie griffig, die Leute wissen, was ein Schauspieler ist und dann werden die Fragen nicht so intensiv. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Servicekünstler, dann muss ich tatsächlich erstmal ausholen.
Kann der mit einem Tablett jonglieren oder sowas.
Ja, stimmt. So eine Antwort kam eigentlich noch nie, aber klar, oder? Ist der ein Tennisspieler, was ich ja tatsächlich auch bin, weil das Service ist ja auch der Aufschlag im Tennis.
Was ist denn jetzt ein Servicekünstler?
Naja, ich beschäftige mich auf außergewöhnliche, kreative, künstlerische Art und Weise mit dem Thema Service. Manchmal sage ich auch, ich bin Service-Comedian, weil der Humor ist auch immer bei mir dabei. Also mein Comedy-Humor-Thema ist das Thema Arbeitswelt, insbesondere eben dann das Thema Service und dem nähere ich mich auf verrückte Art und Weise, so würde ich sagen.
Das heißt, Sie gehen dann zu Firmen und die langweilen sich kein Loch in den Bauch, sondern denen wird das Thema Service nahegebracht und zwar auf sehr witzige Weise.
Genau, ich sage immer, Service darf auch Spaß machen und das ist so mein Ansatz. Das Thema Service ist ja ein sehr negativ besetztes Thema. Ne, die Kunden jammern über die schlechten Dienstleister, die Dienstleister lästern über die Kunden ab, die auch manchmal anstrengend sind und ich versuche da Leichtigkeit reinzubringen.
Leichtigkeit ist was Wichtiges. Und Autor sind Sie auch, weil Sie nämlich ein Buch geschrieben haben über das Warten, das heißt schöner Warten. Ja. Ich meine, Warten, das ist ja ein Thema, das nervt ja wie Hölle die meisten von uns. Sie möchten das ein bisschen umdrehen ins Positive. Warum beschäftigt Sie das Thema Warten überhaupt? Also wie sind Sie da überhaupt hingekommen?
Ja, das kommt auch ein bisschen darauf an, ob man so ein bisschen tiefer gräbt in meiner Persönlichkeit. Aber zunächst war es eigentlich mein Corona-Projekt. Mhm. Weil Corona war ja auch eine Zeit des Wartens. Und dann hat es tatsächlich auch was mit dem Thema Service zu tun, weil das Thema Warten ist ja auch ein ganz wichtiges Service-Thema, womit Firmen und Kunden auch immer konfrontiert sind. Ja, da habe ich dann mit meinem Team während der Corona-Zeit so eine Telefon-Hotline entwickelt, so eine außergewöhnliche, in der man während des Wartens die Kunst des Wartens lernen konnte. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man ruft einmal einen total normalen Telefon-Hotline an, wie man so kennt. Wenn Sie das und das machen wollen, dann drücke die 1, dann drücke die 2.
Ich kriege jetzt schon Gehirnbruch, wenn Sie das mal erzählen.
Genau, aber alles, was man dann anklicken konnte, drehte sich ums Thema Warten. Also ein Medley der schönsten Wartesongs oder die Geschichte der Hotline. Oder man konnte sich auch mit einem persönlichen Warteberater verbinden lassen, also einer echten Person, die einem dann in einem Live-Gespräch beim Warten geholfen hat.
Und da waren auch Promis dabei, ne?
Da hatte ich das Glück, dass die auch nichts zu tun hatten während Corona. Ja, und dadurch, dass ich eben auch im Comedy-Bereich unterwegs bin, kenne ich halt ein paar Leute und dann habe ich mal Mut gefasst und die Agentin von Thorsten Sträter angerufen.
Cool.
Ja, die kann ich auch, die ist sehr nett. Die wollte mich trotzdem am Anfang ein bisschen abwimmeln, weil die natürlich, ihr Job ist es halt, ihren Künstler zu schützen und der kriegt ja tausende Anfragen am Tag. Und dann konnte sie, glaube ich, ein charmantes Gespräch und ich konnte ihn dann eigentlich dazu bringen, dass er mitmacht und das war eine sehr schöne Sache.
Die Anfrage war bestimmt lustig, so toll. Thorsten, hast du nicht Lust, eine Warteschleife zu sprechen? Na klar, hey. Aber es ist sehr witzig, eine gute, coole Idee. Und Thema Warteschleifen kommen wir später noch drauf, weil das ist nämlich sehr, sehr spannend, wie die erste entstanden ist und so weiter. Das haben Sie alles in Ihr Buch gepackt. Bevor wir tiefer einsteigen, lieber Herr Nagel, wollen wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich gebe Ihnen mal den Lebenslauf, den schreiben wir für jeden Gast.
Okay.
Und die Gäste dürfen das sogar selber vorlesen.
Ich heiße Armin Nagel und als Servicekünstler spiele ich in meiner eigenen kleinen Liga und passe in keine Schublade. Mehr Leichtigkeit im Leben und bei der Arbeit, das können meine Kunden von mir lernen. Und die Kunst, die unverhofften Minuten, Stunden und Tage nicht voller Ungeduld zu verschwenden, sondern als Geschenk zu betrachten. Ich selbst habe beim Warten in Krankenhäusern das meiste über mich selbst und meine Lebensziele gelernt. Ein einziges Mal hatte ich nicht genug Geduld, sonst wäre ich als YouTuber vielleicht schon reich und berühmt. Naja, aber wer will das schon? Ich jedenfalls bin ganz froh, wenn ich mein Licht auch wieder ausschalten kann. Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst und mein Reichtum sind meine vielen spannenden Begegnungen. Der ständige Wechsel zwischen der Welt der Wirtschaft und der Kunst, die ich jeden Tag im Hier und Jetzt erleben darf. Ja, schön. So hätte ich das nie formulieren können.
Da sehen Sie mal. Ja, so sehen wir Sie. Ist das okay?
Ja, ist toll.
Sie sind Jahrgang 1969 geboren in Salzburg, aufgewachsen im schönen Freilassing in Oberbayern. Und wie Sie zu Ihrem Vornamen gekommen sind, Armin, das ist eine ziemlich lustige Geschichte. Da haben Sie nämlich gar nicht gewartet, ne, bei Ihrer Geburt.
Nee, da war ich sehr ungeduldig. Ich war das dritte Kind und ich war da sehr schnell unterwegs. Und meine Mama hat es fast nicht mehr ins Landeskrankenhaus nach Salzburg geschafft. Also ich bin fast nur im Auto auf die Welt gekommen. Und deswegen haben mich meine Eltern aber tatsächlich den Armin genannt, denn damals gab es einen Weltrekord halt im 100-Meter-Lauf, das war der Armin Harry. Die Älteren werden sich vielleicht an ihn noch erinnern und so kam ich zu meinem Namen.
Sie hatten eine sehr liebevolle Kindheit, ne? Mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen. Da muss man sich nicht mehr so doll durchboxen dann als kleiner Prinz, nehme ich an, oder?
Nee, das die mussten eben um alles kämpfen und für mich war dann so ein bisschen der Weg dann schon frei. Die ältere Schwester hat mir das auch manchmal gesagt, die fand das dann manchmal nicht so gut, dass es für mich so ein bisschen leichter war, aber wir verstehen uns wunderbar.
Also waren Sie denn so ein kleiner Prinz? Sind Sie verwöhnt
worden? Nee, Prinz war ich nicht. War ich nicht, aber es ist einfach, wenn du zwei größere Schwestern hast, die alles schon mal durchboxen müssen.
Die Hindernisse sind aus dem Weg geräumt, ne? Klar. Das stimmt. Sie waren ein richtig toller Tennisspieler, ne? Und spielen ja immer noch. Und Sie sind bei einem Jugendturnier tatsächlich mal Steffi Graf über den Weg gelaufen.
Ja, ich wäre sogar fast mal gegen sie drangekommen. Denn das Lustige damals war, die war als Jugendliche auch schon eine total gute Spielerin und hatte bei den Mädchen überhaupt keine Konkurrenz. Die hat die alle vom Platz geschossen. Ach. Deswegen hat die teilweise bei den Jungs mitgespielt.
Das ist ja irre.
Und da erinnere ich mich an ein Turnier in Arnif, wo ich sie habe spielen sehen. Aber ich bin nicht gegen sie drangekommen, Gott sei Dank. Möglicherweise auch verloren.
Aber eine coole Angebergeschichte geworden. Und mit Boris Becker, da standen Sie sogar mal auf dem Tennisplatz.
Da stand ich auf dem Tennisplatz, aber ich habe sogar Tennis mit ihm gespielt, aber es war kein Turnier.
Als Clown, ne?
Ja, als Komiker. Das war einer unserer ersten Auftritte. Es war echt eine Riesennummer. Wir hatten damals noch nicht, also ich war damals mit meiner Gruppe Foolpool engagiert in der Kieler Ostseehalle. Da war so ein Tennisschaukampf und das war so die Hochzeit von Boris Becker, kurz nachdem er da seine Wimbledon-Siege hatte, seine ersten 15.000 Zuschauer. Und wir waren als Komiker engagiert, um ihn zu überraschen. Und
ich bin Ach, der wusste gar nicht, dass er kommt.
Nein, der wusste nicht, dass wir reinkommen. Und ich bin dann so auf dem Einrad mit so einer Tennistasche über der Schulter reingeradelt, hatte so einen alten Tennis-Holzschläger von Björn Borg in der Hand und habe dann auf dem Einrad mit ihm Tennis gespielt.
Ach, du warst der auf dem Einrad, weil ich habe es mir nämlich auf YouTube angeschaut.
Sie sind das auf dem Einrad. Ja. Ich war das, genau. Ja, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, hat gedacht, okay, er wird jetzt irgendwie vielleicht auch verarscht oder so. Und ich habe dann so eine Jongliernummer mit drei Bällen gemacht. Dann hat er seine Tennisbälle genommen und hat selbst angefangen zu jonglieren, weil er hat ja auch ein gutes Ballgefühl. So, und dann die Leute haben ihm halt total zugejubelt. Da hätte der Auftritt auch so ein bisschen kippen können, weil er so ein bisschen gezeigt hat, ja, was ihr könnt, kann ich auch. Ja. Und dann hatte ich das riesengroße Glück. Irgendwie habe ich gedacht, was könnte ich für Requisiten mitnehmen? Vielleicht brauche ich irgendwas auf der Bühne. Ich wusste ja nicht, was passiert. Und hatte so einen totalen kleinen Mini-Pokal dabei, den ich bei der Kreismeisterschaft Berchtesgadener Land gewonnen habe. So einen Plastikpokal. Und er war da schön am Jonglieren. Ich habe den rausgeholt, habe ihm den so überreicht und er hat ihn so hochgehalten wie bei seinem ersten Wimbledon-Sieg. Und da hatten wir ihn dann so auf seiner Seite und ab da lief der Auftritt.
Dann. Da war er dann locker.
Ja, da war er dann locker.
Erste Berührungen mit einer Showbühne hatten Sie ja bei einem Auftritt mit Isaac Kulp. Ne? Der hat Sie auf die Bühne raufgeholt.
Ja, das war in Einring, weil wir vorhin auch ja schon gerade über das Thema Warten geredet haben. Der hat uns erstmal eine Stunde warten lassen. Der kam irgendwie zu spät aus München. Und wir wussten aber irgendwie, er hat das dann so in die Show eingebaut. Und wir haben gedacht, vielleicht gehört das auch irgendwie dazu. Yeah. War irgendwie so eine Pre-Show, keine Ahnung. Und dann hat er so seine klassische Hochradnummer damals gemacht und ich saß irgendwie in der ersten Reihe und dann hat es mich halt erwischt.
Da war das schon so, dass Sie sich gedacht haben, das will ich auch.
Nee, das war eigentlich, glaube ich, in der Zeit nach Paris. Also ich sage mal, mein Erweckungserlebnis war eigentlich in Paris, das Centre Pompidou.
Da waren Sie auf Klassenfahrt, ne?
Genau, da war ich auf Klassenfahrt und mein damaliger Kumpel, der Max, hatte sich im Urlaub kurz davor das Jonglieren beigebracht. Also der wusste schon, dass das irgendwie geht und hat sich von seinem Vater so ein Einrad bauen lassen, weil die konnte man sich damals auch noch nicht kaufen. Und der hat mich dahin gezerrt und das fand ich einfach mega. Mhm. Da waren halt Pantomimen, Jongleure, Artisten und das hat mich halt total gepackt. Ja. Und anstatt jetzt die ganze Woche mit der Schulklasse durch die Museen zu ziehen, wir haben uns eigentlich jeden Tag in der Früh abgeseilt und gesagt, so, wir gehen an Centre Pompidou und haben uns dann eine ganze Woche die Straßenkünstler angeguckt.
Das ist eine witzige Parallele zwischen Ihnen und Isaac Gulb, ne? Weil der war ja auch in den 80ern ganz viel in Paris und hat sich da super viel abgeschaut.
Auch ja, den Straßenkünstler, das kann sein. Ne? Ich habe ihn nur damals nicht gesehen, aber es kann sein, die waren alle, das war eigentlich praktisch so der Startpunkt für diese ganze Straßenkünstler. Kunstkultur.
Ja. Ja. Und da war Ihnen schon klar, also Jurist werde ich jetzt keiner mehr in diesem Leben wahrscheinlich. Und dann gab es das nächste große Ziel, da selber mal aufzutreten.
Richtig, aber da kam ja nochmal der Auftritt in der Schule dazwischen. Das war, glaube ich, eigentlich der entscheidende Moment.
Ach, nach da dieser, waren ja, die Schulvorführung.
Ja, genau. Weil der Max eben, der hat sich, glaube ich, irgendwie nicht getraut. Der wollte irgendwie auch dann Auftritte machen und wollte gern so am Schulfest auftreten und hat mich gefragt, ja, willst du mit mir auftreten? Ich glaube, er hat sich vielleicht nicht allein nicht getraut. Ich habe gesagt, ja, ich kann ja noch nichts. Ne? Meint er, kein Problem, dann moderierst du mich an. Und dann haben wir kurz vorm Auftritt noch schnell Feuerspucken gelernt, dass wir auch eine Nummer zu zweit haben. Sind noch in die Apotheke gelaufen, haben uns so ein gereinigtes Petroleum geholt und sind aufgetreten, ohne eigentlich was zu können. Und die Anzeichen standen eigentlich auf Flop, weil wir ja keine Erfahrung hatten. Und das war eben so kein so kleiner Auftritt, sondern war die ganze Schule da, 200-300 Leute. Aber wieder erwarten, kam das total gut an. Wir haben dann am Ende, wie so richtige Straßenkünstler, auch unseren Hut hingestellt und Geld gesammelt. Waren da, glaube ich, mindestens 100, wenn nicht sogar 200 Mark damals drin. Das war für uns unfassbar.
Reichtümer.
In 20 Minuten 200 Mark. Ja. Und die Mädels fanden das auch toll. Und wir dann halt mit ganz vielen Kumpels sind dann mit dem Geld in die nächste Pizzeria und haben da einen drauf gemacht.
Ja, der erste Rockstar-Moment, oder?
Ja, man könnte sagen, so Sex, Drugs und Rock'n'Roll so ein bisschen. Und das war eigentlich dann Ansporn, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt setzen wir uns hin, jetzt üben wir richtig und wenn wir richtig was können, in einem Jahr fahren wir nach Paris. Und das haben wir dann gemacht.
Habt ihr echt gemacht?
Ja, ja.
Und diese ersten Auftritte da in Paris, wie sind Sie da angekommen bei den Menschen?
Ja, ich sag mal so Tag 1, Tag 2 war auch so ein bisschen floppig noch.
Floppig, ne? Schönes Wort.
Ja, aber da waren eben auch andere da und das war andere Straßenkünstler und die waren auch sehr offen und haben uns unterstützt und haben so ein bisschen geguckt und haben uns so Tipps gegeben. Und nach einer Woche, also die letzten Tage, haben wir dann so viel verdient, dass wir uns die ganze Woche damit finanzieren konnten.
Toll. Und da war der Weg irgendwie gezeichnet für Sie, ne?
Ja, wobei ich das damals vielleicht noch gar nicht wusste. Also ich weiß noch, eine Lehrerin hat gesagt, ja, bei euch wird eh das Hobby zum Beruf. Und ich konnte das aber damals noch nicht einordnen, aber sie hatte recht gehabt. Und ich glaube, es war tatsächlich auch der Moment, weil für mich war dann nie, es gab eigentlich nie einen Moment, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nur ein Hobby für mich. Und das war, glaube ich, tatsächlich verbunden auch mit dem Geld, dass ich gesehen habe, okay, das macht Spaß. Und ich kann was damit verdienen. Ich glaube, das war irgendwie
die beste Kombination, die man so haben kann im Leben. Ne? Mit 18 sind Sie ja nach München gezogen zum Studieren. Sind da auch immer regelmäßig schon in der Fußgängerzone aufgetreten in München? Gab es denn da so einen Unterschied eigentlich, die Reaktion in München und Paris?
Kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern. Nee, das war, glaube ich, einfach war ähnlich, war kein großer Unterschied.
Und das war damals in München auch schon gang und gäbe, dass da Straßenkünstler unterwegs
waren? Nee, das war auch so die Anfangszeit. Das war wirklich die Zeit, wo man hier, wenn man gesagt hat, Jonglieren, das kannten die Leute nicht. Es war wirklich die Anfangszeit. Und es kamen so die ersten Straßenkünstler aus Amerika, auch aus Amsterdam. Da war so ein Nukleus, wo sich die Leute, diese ganze Fools-Bewegung sich gegründet hat. Und die kamen dann eben auch viel nach München zum Auftreten und sind dann auch durch Deutschland getourt. Verschiedene Fußgängerzonen. Ja.
Und dann hat sie eine Zirkusschule nach England gelockt.
Ja, ich habe ja damals noch studiert, also ich sag mal eher nebenbei. Das wussten meine Eltern.
Nebenberuflich studiert.
Nebenberuflich studiert, ja. Ich habe mich für Englisch, Französisch eingeschrieben. Es war mir dann ein bisschen zu langweilig, zwei Sprachen, Geschichte, Politik. Also ich war da immer schon vielseitig interessiert, aber eigentlich war ich die meiste Zeit in der Turnhalle und in der Fußgängerzone. Und ja, im Englischstudium musste ich halt dann auch mal ins Ausland gehen. Und das war auf Lehramt damals, wo ich auch schon wusste, ich will nicht Lehrer werden, aber gut. Als Lehrer musste ich halt dann ins Ausland, nach England, wirst du Assistant Teacher. Nennt sich das, um die Sprache besser zu lernen, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich gehe halt auf eine Zirkusschule, ist auch eine Schule.
Aber nur wegen der Sprache, Mama.
Ja, genau. So ungefähr war das. Ja. Wobei ich wirklich meine Eltern in Schutz nehmen muss, weil für die, ich meine, in Freilassing, wir waren ja keine Zirkusfamilie. Zirkus kannte man nur aus dem Fernsehen. Ja, Zirkusfestival von Monte Carlo einmal im Jahr zu Weihnachten. Und ansonsten war das eine komplett fremde Welt. Und ich weiß noch, meine Mutter hat mich mal gesehen, als ich mit dem Max dann auch in Salzburg in der Fußgängerzone aufgetreten bin, in der Innenstadt und wir mit schmutzigen blutigen Händen mit Feuerfackeln. Und ich glaube, sie war schon arg schockiert, aber sie hat mir das nicht gesagt. Also sie hat mich immer machen lassen und mein Vater auch. Und das rechne ich ihnen wirklich hoch an, weil sie gemerkt haben, da ich bin an was dran. Sie konnten sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, was draus wird, aber sie hatten Vertrauen, dass das was wird. Und im Wort Vertrauen steckt ja auch das sich trauen oder dem anderen was zutrauen.
Total, ja.
Und deswegen sage ich hier nochmal Dankeschön.
Das ist ja auch ein totaler, sag ich mal, Motivationsbeschleuniger, ne, wenn man so ein Vertrauen von seinen Eltern kriegt.
Ja.
Also ich habe ja auch beim Radio angefangen, bei so kleinen Lokalsendern mit unbezahlten Praktika nebenbei Kellnern gegangen und hatte vorher schon eine Festanstellung, eine richtig gute, eine sichere.
Mhm.
Und meine Eltern haben sich die Haare gerauft, ne, im ersten Moment. Da wusste natürlich auch keiner, was draus wird.
Ja.
Und dann, wenn du dann aber merkst, die lassen dich machen und sagen halt zu den Leuten, ja, meine Tochter, die ist jetzt in den Medien oder
ja,
sowas.
Ja.
Aber dieses Zutrauen ist toll,
ja, ja.
Ne? Das
ganz
hatten
wichtig.
Ihre Eltern da auch so ein bisschen Sorge, dass sie sagen, mein Sohn ist beim Zirkus oder sowas? Oder sind die damit sehr offen und selbstbewusst umgegangen?
Naja, man muss sich das schon so vorstellen. Die Mama geht irgendwie einkaufen beim Spar und trifft dann die anderen Mütter und unterhalten sich so, ja, wie läuft denn so die Karriere oder was machen die Kinder so nach dem Abi? Und dann sagt halt die eine, naja, Sabine, die studiert Jura. Ja, die Gabi studiert Medizin. Und was macht der Armin, Frau Nagel? Na, der ist in England und wird Clown. Na, das muss ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so leicht war für sie. Ne?
Ja, deswegen, aber toll, dass sie trotzdem in die Stange gehalten haben. Ne?
Genau.
Was haben Sie denn da gelernt in dieser Zirkusschule?
Na, das war eine Zirkustheaterschule. Das heißt, wir hatten am Vormittag Theaterunterricht und nachmittags eben artistische Sachen. Und da konnte man sich auswählen, was man lernen wollte. Ich habe mich einmal ans Trapez gehängt und gemerkt, das ist es nicht für mich. Konnte mich da nicht hoch. Ja, ich hatte irgendwie keine Kraft in den Armen.
Ja.
Und ich habe mich dann tatsächlich aufs Jonglieren verlegt und habe so auf so einer freistehenden Leiter geübt.
Mhm. Aber Sie können Einrad fahren und jonglieren gleichzeitig, ne?
Ja, ja, das
ist faszinierend.
Kann ich,
kann nicht mal mit der einen Hand drehen und mit der anderen klopfen.
Ja,
das ist
ja.
Unglaublich, finde ich ganz toll, wenn man sowas kann.
Ja.
Das war eine tolle Zeit für Sie in England und dann hat Ihnen das Leben ein ganz schönes Stoppschild vor die Nase gehauen.
Richtig.
1990 im Herbst, da hatten Sie einen schweren Unfall.
Ja, das war so nach 3-4 Monaten. Ich bin da ganz beseelt und ich würde schon fast sagen, hi, nach dem Unterricht mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, habe noch irgendwie einen Gedanken, wahrscheinlich an irgendeine Nummer gedacht und dann eigentlich der Klassiker an der Kreuzung. Ich wollte mit dem Fahrrad geradeaus fahren und der Sattelschlepper rechts abgebogen.
Oh.
In mich rein, ich sehe noch, wie der auf mich zukommt und versuche irgendwie, ne, das ist so, es ist wirklich wie so ein Moment, ich erinnere mich an so eine Werbung, wo jemand auch groß in Gefahr kommt und dann diesen Moment hat das ganze Leben im Schnelldurchlauf in einer Sekunde geht so durch. Es war wirklich ein Moment, wo ich hätte sterben können, weil ich gesehen habe, wenn ich jetzt nicht wegspringe, dann bin ich platt. Und dann habe ich mich halt in die Luft so gedreht, der Fuß ist aber im Sattelschlepper irgendwo festgeklemmt gewesen und hat sich dann ausgekugelt. Und will ich jetzt nicht so genau beschreiben, war nicht so schön. Ne?
Ja, ja.
Also es hat mich nur am Fuß erwischt, aber der war ziemlich matsch.
Ja. Ja. Sie sind dann zweimal in England operiert worden, das war jetzt nicht so erfolgreich, dann nach Deutschland gekommen.
Ja, ja. Das war irgendwie kein so guter Arzt. Und die wollten mich dann nach 2 Wochen entlassen und dann hat er nochmal die Röntgenbilder angeguckt und hat gesagt, es ist immer noch nicht in Ordnung, ich müsste jetzt ein drittes Mal operieren. Und da habe ich gesagt, bitte nicht, ich will jetzt doch dann doch ausgeflogen werden.
Ja. Und dann sind Sie zurückgekommen ins Krankenhaus nach Berchtesgaden und da hätte man Ihnen fast den Fuß amputiert.
Ja, das Problem war, die haben dann den Gips geöffnet und dann kam noch dazu, dass ich eine Infektion hatte.
Oh,
und wenn sich so eine Infektion am Knochen festfrisst, dann kann man die nicht mehr stoppen. Und die Ärztin meinte, wenn wir das nicht gestoppt kriegen, müssen wir ihnen im schlimmsten Fall den Fuß abnehmen. Das fand ich dann gar nicht lustig.
Vor allem, wenn man so eine Berufung gefunden hat und man weiß, mein Körper ist so
richtig.
Ein wichtiges Instrument,
richtig.
Ein Werkzeug.
Genau das wollte ich sagen.
Ja.
Das habe ich in den 3-4 Monaten gelernt, den Körper als Instrument zu sehen. Und dann sowas, das war richtig hart.
Mhm.
Aber ich habe das dann auch schon irgendwie versucht, mit Humor zu nehmen. Ich erinnere mich noch, da war der Arzt dann zu einer Visite da.
Mhm.
Und ich habe mir so einen Plastikfuß ins Zimmer bringen lassen. Und er kam halt dann so an und der Fuß hat so aus dem Bett rausgeguckt und wollte zum Reden anfangen. Und ich habe gesagt, Entschuldige, ich muss noch schnell aufs Klo, Decke weg und bin auf einem Fuß Richtung Klo gehüpft und der andere Fuß lag noch da. Und das war,
also
ja, haben
Humor
sie alle gelacht.
Haben Sie.
Ja, habe ich und ich glaube auch, dass es so grundsätzlich eben Humorleichtigkeit immer hilfreich ist
total.
Im Leben, gerade in schwierigen Situationen.
Ja. Also, beide Füße sind noch dran.
Ja.
Das müssen wir jetzt mal hier kurz als positive Meldung erzählen. Wie lange haben Sie denn gebraucht, bis Sie da wirklich geheilt waren von diesem Unfall? Körperlich?
kommt drauf an, wenn man sieht. Also es beschäftigt mich immer noch. Ich habe so ein kleines Mini-Trampolin zu Hause, übe ich immer jeden Tag. Also das ist so, aber es integriert in mein Leben. Also ich jammer da nicht mehr, wenn es mir wehtut oder so.
Also
es ist Teil von mir, ja. Aber damals würde ich sagen 3,5 Jahre. Ich hatte innerhalb von 3,5 Jahren 5 Operationen. Und naja, viele hatten schon Operationen, die zuhören, wissen, okay, du hast eine OP, dann musst du halt wieder mit Krücken
wahnsinnig
anfangen
nervig.
Und dann geht's wieder. Dann konnte ich auch schon wieder ein paar Sachen machen, kam halt wieder die nächste OP, weil wieder was nicht funktioniert hat. Und
da haben Sie wahrscheinlich zum ersten Mal gelernt, was Warten bedeutet,
richtig,
oder? Waren Sie ein ungeduldiger Mensch zu der Zeit?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich kann mich erinnern an die Zeit vor der Zirkusschule, wenn ich da mal ein Wehwehchen hatte am Arm und dann hat der Arzt mir gesagt, ja, da musst du jetzt einfach mal 2 Wochen pausieren. War das für mich, habe ich 2 Wochen, ich kann jetzt 2 Wochen nicht trainieren.
Horror.
War ganz Horror. Ja, und heute lache ich natürlich drüber. Was sind 2 Wochen in einem ganzen Leben?
Ja.
Und ja.
Also so eine Form von Gelassenheit haben Sie gelernt und ich meine, das klingt manchmal so ein bisschen abgedroschen, aber gibt es denn dennoch was Positives, was Sie rückblickend gewonnen haben aus diesem Unfall, aus der Verletzung und der Zeit danach?
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, das ist das zentrale Ereignis in meinem Leben gewesen überhaupt. Wenn man es jetzt mit den 4 Elementen beschreiben würde, also Feuer, Erde, Wasser, Luft, damit beschäftigt man sich auch viel, wenn man sich mit Schauspiel beschäftigt. Ich hatte eigentlich von allem sehr viel, nur von der Erde ganz wenig. Ja? Also ich war jetzt nicht so der Bauer, der im Feld steht oder jemand wie so ein Schreiner, der Handwerk, was Handfestes macht. Ich hatte immer super viele Ideen und war immer, ich merke das ja selber jetzt immer noch, wenn ich mit Ihnen spreche. Es gibt vielleicht Leute, die sitzen ganz ruhig da.
Da
ich
bewege Feuer mich drin, eher. Wie ein Italiener eigentlich.
Genau, also es ist so ein Lebensthema von mir, Ruhe, Langsamkeit, Geduld. Und das musste ich da ein bisschen schmerzhaft lernen.
Ich meine, das kommt, wenn man älter wird, sowieso ein bisschen mehr ins
Absolut.
Leben, finde ich. Ne?
Ja,
weil
ja.
dieses ganze Hibbelige wird ja auch irgendwann total anstrengend. Aber ich meine, diese Gelassenheit und diese Ungeduld auch mal wegzukriegen, weil das kenne ich auch, das ist, glaube ich, auch meine größte Schwäche, diese Ungeduld.
Ja.
Wenn einer nicht mein Tempo mitgehen kann oder sowas. Und das ist total unsympathisch. Das muss man in den Griff kriegen.
Ja.
Die Zirkusschule mussten Sie ja abbrechen dann wegen dieser Verletzung. Sie sind dann nach München wieder gegangen, haben da wieder studiert, aber auch nicht zu Ende, ne?
Nee, ich habe das halt erstmal weitergemacht. Mir blieb irgendwie nichts anderes übrig und ich war eigentlich vor allem auch beschäftigt damit, wieder auf die Beine zu kommen. Und dann kommt halt so ein Semester zum nächsten dazu und ich wusste aber auch schon, das ist es nicht. Und hatte aber noch keine Idee, was ich dann machen könnte. Und das hat sich dann summiert, dass ich bis zum 7. Semester kam. Und dann aber gemerkt, das ist es wirklich nicht. Und dann habe ich es abgebrochen. Da kamen natürlich auch ganz viele Leute, spinnst du jetzt? Ne? Nach 7 Semestern, machst du fertig. Auch wieder nicht meine Eltern, aber so andere Leute, so Mitstudierende, die dann gesagt haben, nee. Und ich habe aber gemerkt, das ist es nicht. Und ich glaube, das ist das große Glück oder das große Glück meines Lebens, dass dieses ganze Ereignis so interpretiert habe, dass ich trotzdem weitermachen kann. Ich hätte auch sagen können, okay, der liebe Gott oder wer auch immer das Schicksal will nicht, dass ich das mache. Ich mache halt was anderes. Der Wunsch oder das Bestreben, das weiterzumachen, wurde eigentlich dadurch noch stärker durch den Unfall.
Und ich finde auch immer diesen Gedanken, dass man dann sagt, oh, du hast jetzt 3,5 Jahre studiert und jetzt brichst du ab, bist du irre. Das finde ich auch so einen falschen Zugang dazu, weil ich finde, manchmal braucht man genau diese Zeit und genau diesen Weg, um zu wissen, okay, und jetzt muss ich abbiegen.
Absolut.
Ne? Also man geht einfach oft mal Wege, um Dinge rauszufinden.
Ja.
Und sicherlich haben Sie da auch viele Dinge gelernt in diesem Studium, die Sie jetzt noch immer in sich tragen. Ne? Das war ja nicht für die Katz.
Ja, ja. Ich bin ja dann in Hildesheim gelandet, habe dort Literatur, Theater, Medien und bildende Kunst studiert. Also auch sehr interdisziplinär. Und ich glaube, das ist überhaupt auch mein künstlerischer Ansatz, dass ich eben mich mit sehr vielen Bereichen beschäftige und die auch verknüpfe. Und insofern hat mir das auch gar nicht geschadet. Ich hatte auch kein schlechtes Gewissen, muss ich auch sagen, weil ich ja trotzdem in der Zeit immer schon mit Auftritten mein eigenes Geld verdient habe. Also ich bin jetzt den Eltern auch nicht auf der Tasche gelegen. Insofern war das auch okay.
Das ist auch ganz witzig, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, da konnte ich Sie so gar nicht fassen. Also ich wusste nicht, was kommt denn da jetzt für ein Typ?
Ja.
Kommt da so ein Spaßmacher, der einen Gag nach dem anderen rausballert?
Ja.
Oder was ist der? Ne?
Ja.
Weil das ist wirklich schwer. Und jetzt sind Sie so ein Mensch mit Tiefgang. Das finde ich richtig schön, mit Ihnen zu reden gerade. Wir hätten uns ja übrigens fast getroffen bei der Expo in Hannover im Jahr 2000.
Ja.
Da habe ich nämlich gerade in Hannover gewohnt.
Oh, wunderbar.
Und das war für Sie auch eine ganz wichtige Messe, sage ich mal.
Ja.
Die Expo, ne? Die Weltausstellung war eine ganz tolle Zeit.
Ja.
Da haben Sie dieses Thema Service für sich entdeckt.
Richtig, da war ich Teil eines Comedy-Projekts. gemerkt ist, und wir nannten uns die Extrem Dienstleistung MbH. Wir waren so eine mobile Comedy-Truppe, wie man könnte jetzt sagen, Improvisationstheater, und waren auf dem riesigen Expo-Gelände unterwegs, um die Leute in den Warteschlangen zu unterhalten. Ja. Also vom Vorleseservice bis zum Bettentaxi. Wir hatten da so ein riesiges Feldbett mit Rollen dran. Da haben wir die Leute drauf und übers Gelände geschoben und mit denen einfach auf lustige Weise improvisiert. Mhm. Also extreme Services. Und da habe ich gemerkt, dass irgendwie Musik drin ist in diesem Thema. Mhm. Und da mein Grund-Comedy-Thema sowieso ja auch schon die Arbeitswelt war, weil in Hildesheim habe ich in der Diplomprüfung eine Nummer im Büro gemacht. Mhm. Und so, das passte alles irgendwie zusammen. Also wenn man sich mit mir so ein bisschen intensiver beschäftigt, merkt man, das passt doch alles irgendwie zusammen.
Der Kreis,
aber es ist nicht so klar, dass man sagt, so der Stand-Up-Comedian, weiß ich, was er ist. Oder der ist politischer Kabarettist.
Ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht ganz einfach, ne? Wenn man da an so einer Warteschlange entlang performt.
Ja.
Die Menschen sind ja oft eher so ein bisschen, was will der denn jetzt von mir? So ein bisschen verunsichert, trauen sich nicht so richtig. Da muss man schon Mut haben, oder? Das durchzuziehen und da aufzutreten und sich den Menschen anzunähern. Und das merkt man ja auch als Straßenkünstler. Ja. Viele gehen vorbei, trauen sich dann nicht stehen zu bleiben. Also diese Aufmerksamkeit zu kriegen, da braucht man schon ganz schön Wumms in sich. Ne?
Auf alle Fälle. Mhm. Aber das habe ich, glaube ich, eben sehr stark auf der Straße gelernt. Mhm. Dass man so im direkten Kontakt mit den Leuten improvisiert und charmant ist und auch ein Gespür dafür entwickelt, wen darf ich jetzt anspielen und wen nicht. Am Endeffekt will man ja einen Lacher oder eine gelöste Stimmung, einen guten Moment kreieren. Ja. Und es gibt Leute, die sind nicht bereit dafür. Das spürst du, und dann lasse ich den links liegen und gehe zum nächsten, der mich anlächelt oder irgendwie so ein was ausstrahlt.
Also Empathie braucht man auch.
Absolut, total. Und da sind wir auch wieder beim Thema Service. Als Servicekraft braucht man Empathie. Man muss sich, braucht den Perspektivenwechsel, sich in den anderen reinversetzen, erspüren, was ein anderer gerade spürt oder fühlt. Das ist ganz wichtig.
Eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich im Servicebereich. Sie wären fast YouTube-Millionär geworden.
Ach Gott,
das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe das extra nochmal ein bisschen übertrieben.
Nein.
Aber Sie waren tatsächlich einer der Ersten, der mit lustigen Service-Videos auf YouTube unterwegs war. In welchem Jahr war das?
Das glaube 2005, wenn ich mich richtig erinnere. 2004, 2005. Da weiß ich noch, da hatte ich Kontakt mit einem Comedy-Producer, der schon ganz viele tolle Fernsehshows gemacht hat. Und ich habe ihm erzählt, du hast schon von YouTube gehört. Nee, habe ich ihm so erzählt. Das ist so Internet, das ist so eine Webseite, da kannst du so Videos hochladen. Ja, YouTube hat es mitgeschrieben. Ne? Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Eine solche mächtige Plattform.
Das war damals was für Freaks so ein bisschen.
Absolut.
Ne?
Mhm. Ja. Und ich bin eigentlich nicht so der First Mover, was Technik angeht. Also ich war jetzt nicht der Erste, der sich ein iPhone gekauft hat oder wie auch immer. Da warte ich immer ein bisschen. Aber durch Zufall irgendwie, jemand hat mich drauf gebracht, ja, versuch doch mal so einen Blog zu machen. Auch das Bloggen ging damals los. Und da habe ich mich damit beschäftigt und kam eben YouTube hoch und habe ich relativ schnell gemerkt, okay, viele Kollegen haben dann angefangen, ihre alten VHS-Videos irgendwie umzukodieren und dann da hochzuladen und so Werbung zu machen. Und ich habe aber gleich weitergedacht, da kann man eigentlich ein Format machen. Und habe dann den Dienstag zum Diensttag erklärt, also wieder Service, Tag der Dienstleistung, und habe so Guerilla-Videos gedreht, wo ich die Leute mit im öffentlichen Raum mit überraschenden Services beglückt habe und habe das dann hochgeladen dort.
Oh, gibt's die noch zum Anschauen?
Die gibt's noch. Ja, die benutze ich auch in meinen Vorträgen noch.
Ach schön.
Ich bin nämlich, soweit kann ich ja vorgreifen, ich bin damit nicht reich geworden, aber die Videos habe ich noch, und indirekt verdiene ich mit denen natürlich Geld, weil das ist so ein bisschen meine Street Credibility, wenn ich jetzt vor Firmen auftrete und denen was über Service erzähle, dann bin ich eben nicht nur der mit erhobenem Zeigefinger und sagt, so müsst ihr es besser machen und das ist schlecht und das ist schlecht, sondern guckt euch an, so kann man es auch machen. Und dann ist das für die natürlich inspirierend, wenn ich dann so beklopptes Zeug, glaubwürdig, indem ich mich selbst der Situation aussetze und da reinschmeiße.
Ja. Wer weiß, was daraus geworden wäre, wenn sie es weitergemacht hätten. Sie konnten es wohl nicht abwarten, haha, Herr Nagel.
Ich war damals wahrscheinlich einfach schon ein bisschen zu alt, weil die ganzen ersten YouTuber, die dann auch wirklich berühmt wurden und denke auch schon richtig gut verdient haben, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Ihnen YTT noch was sagt, das war so die allererste deutsche YouTube-Comedy-Gruppe. Das war alles so ein bisschen nach mir, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, gab es noch überhaupt keine, das Pre-Ad-Rolls, also diese Videowerbung. Heute wird ja mit Werbung das ganze Geld dort gemacht. Ja. Da gab es die Technik noch gar nicht.
Genau. Ich wollte jetzt gerade einen wahnsinnig eleganten Übergang finden von Sie konnten es nicht abwarten, Herr Nagel.
Ja, und ich habe das kaputt gemacht.
Ihr tolles neues Buch heißt nämlich Schöner warten, aber schon elegant ein bisschen.
Ja, ganz toll.
Da geht es um alle Facetten des Wartens, zum Beispiel auch das Warten keine Ahnung, Supermarktkasse, das kennen wir alle, ne? Bleibe ich in der Schlange oder wechsle ich? Es nervt, weil die Oma ihr Kleingeld rauszieht und so weiter. Warum stresst uns das eigentlich so? Weil wenn wir ehrlich sind, es geht ja da um 3 Minuten unserer Lebenszeit. Was ist das? Ist das der Verlust von Autonomie oder was ist das?
Ja, ich sage mal grundsätzlich, es gibt ja gutes Warten und schlechtes Warten. Aber das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben im Supermarkt, ist vielleicht auch das Gefühl der Ungerechtigkeit oder im Restaurant. Wenn ich irgendwie in ein Restaurant gehe und da sitze und dann kommen 2 Gäste, kommen irgendwie 20 Minuten später und kriegen ihr Essen aber viel früher, erzeugt dann ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Und es erzeugt auch Stress, wenn man jetzt irgendwo im Supermarkt steht und es sind 5 Warteschlangen und man sieht, okay, warum bin heute schon wieder ich derjenige in der langsamsten Warteschlange.
Immer werde ich benachteiligt. Ich Pechvogel.
Ja, ja.
Aber einen wichtigen Tipp aus dem Buch möchte ich jetzt mal sagen, weil den fand ich cool. Es geht schneller, wenn wenige Menschen mit vielen Sachen in der Schlange stehen.
Ja, ja, weil die Produkte werden ja relativ schnell durchgescannt. Das geht sehr schnell. Und was länger dauert, ist der Bezahlvorgang. Wobei man natürlich sagen muss, dass mittlerweile auch viele Leute zahlen mittlerweile mit Karte. Das geht auch sehr, sehr schnell. Aber wenn halt Leute lang nach ihrem Kleingeld kramen, da geht eigentlich die Zeit verloren.
Also weniger Menschen mit größeren Einkommen. Das merken wir uns jetzt. Sie beschäftigen sich auch ganz ausführlich mit der Warteschleifenmusik. Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Da hängen wir ja zum Teil Ewigkeiten drin. Und das ist wirklich spannend, wie das überhaupt erfunden wurde, die Musikwarteschleife.
Ja, durch einen Zufall, durch einen Fehler eigentlich. Ein Fabrikbesitzer in Long Island, New York, hat eines Tages, 1962 glaube ich, war plötzlich in seinem Telefon seltsame Hintergrundgeräusche gehört. Also die Leute, die auf eine Freischaltung gewartet haben, haben früher immer in Stille gewartet. Es gab nicht, wenn man irgendwie gewartet hat, dass dann Telefon lief. Aber er hörte so seltsame Hintergrundgeräusche, hat dann nachgeforscht und rausgefunden, dass eine Radiostation in der Nähe hatte ein schadhaftes Kabel und da wurde die Musik aus dem Radio in seine Leitung eingespeist. Und der hat sofort das Potenzial erkannt, hat sich damit beschäftigt und dann ein Patent angemeldet. Und seit 1966 ist das ein Monster.
Schlauer Fuchs, wirklich.
Da, dass so viele Leute nervt, die Warteschleife.
Also das sind ja schreckliche Musiken zum Teil, zum Teil mittlerweile auch sehr kreativ aber manchmal echt furchtbar. Macht es denn tatsächlich einen Unterschied, ob da Musik läuft oder nicht? Also bleiben wir mit Beschallung länger in der Warteschleife?
Ja? Da sind die Untersuchungen ganz, ganz klar. Selbst wenn die Musik ganz grottig ist und furchtbar ist, das Allerschlimmste ist, wenn man in Stille auf eine Weiterleitung wartet. Weil man ja irgendwann nicht mehr weiß, ja, bin ich jetzt noch in der Leitung oder nicht? Hat mich jemand vergessen? Auf alle Fälle Musik. Und was wirklich auch lustig ist, fand ich, also wenn man sich überlegt, ja, welche Musik will ich denn hören? Zum Beispiel einen Beatles-Song oder eine Panflöten-Cover-Version dieses Beatles-Songs. Würde ich erstmal spontan sagen, ja, lieber höre ich den richtigen Beatles-Song. Ja. Aber es gab eine Untersuchung, wo die Leute länger drin blieben in der Leitung bei der Panflöten-Version. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Leute mittlerweile schon so konditioniert sind auf diese schlechte, grottige Musik, dass das eher passend empfunden wurde für
Leute. Die erwarten das schon, oder? Da wäre alles andere viel zu anstrengend.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, könnte man
sagen. Das stimmt wirklich. Das Warten in Gesprächen, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, das Sie behandeln in Ihrem Buch. Ich hoffe, ich habe Sie noch nicht platt geredet und habe Ihnen genug Raum gegeben im Gespräch, weil das ist wirklich spannend. Man führt bessere Gespräche, wenn man dem Gegenüber ein bisschen Raum gibt und wartet.
Warum Zeit lässt, so Pausen zulassen. Ja, es ist ja häufig so in Gesprächen oder in, ich nenne es jetzt mal in schlechteren Gesprächen, ist es so wie in einer Band, wohl in einer Band, die nur aus Solisten besteht, wo jeder auf sein eigenes Solo wartet und dann drauf losspielt und den anderen beschallt und nur seine Infos loswerden will und wir gar nicht abwarten, dass der andere das aufnehmen kann oder gar nicht diese Situation entstehen lassen, dass das Gespräch vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, weil wir wollen unser Ding loswerden, ich will was loswerden. Und Pausen ermöglichen eben genau das, dass der andere das erstmal verarbeitet. In meinem Buch sind ja nicht nur alle Texte von mir, sondern ich habe dieses Warteberater-Prinzip ja auch im Buch übernommen und es sind auch ein paar Texte von Kollegen und der Heino Trusheim ist ein ganz toller Comedian, der beschreibt das so toll, wenn man sagt, auch in der Comedy ist die Pause ja ganz wichtig.
Timing.
Das Timing, absolut. Ne? Ja, es ist wie so ein Bogen, den man spannt, bevor man ins Ziel trifft. Und diese Pause vor der Pointe ist das Entscheidende. Ja, das ist wie so eine Feder, mit der man das Publikum kitzelt. Und manchmal lachen die Leute ja schon vorher, weil sie wissen, jetzt kommt die Pointe. Ein guter Comedian zögert das so lange raus, sagt jetzt. Er beschreibt das so toll und vergleicht das mit dem Füttern eines Babys mit Pastinakemus. Na, also wenn man ein kleines Baby hat, füttert man das. Ein Baby kann noch nicht sprechen. Ja. Du stopfst ja dem Baby auch nicht einfach einen Löffel nach dem anderen rein, sondern du guckst erstmal und wartest. Mhm. Ist das Baby wieder bereit für den nächsten Löffel? Mhm. Ja, und das kann so ein Aha sein, ein so, ein, jetzt beziehe ich das auf ein Gespräch dann wieder. Man sieht, ist das Gegenüber bereit, um wieder was aufzunehmen und sagt so, lecker Pastinake, ich will den nächsten Löffel. Mhm. Und das fällt uns manchmal schwer, in Gesprächen eben auch.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das merke ich ja auch bei meinen Gästen jetzt in der Talksendung, wenn man auch über vielleicht mal ein bisschen schwerere Themen spricht oder so, ja, die sehr persönlich sind. Das ist manchmal schwer, da auch das auszuhalten, da einfach nicht gleich zu reagieren, sondern einfach sagen, ich lasse jetzt mal eine Pause. Mhm. Und dann merkt man, dass aus den Menschen noch ganz andere Dinge auch rauskommen. Ne? Und das ist eigentlich ein totales Geschenk, wenn man sich das macht. Mhm. Und auch dieses sich lösen und nicht nur warten, wann sagt der ein Stichwort, wo ich auch eine Hammergeschichte wieder raushauen kann. Weil das ist ja ganz oft in Gesprächen so, ne? Dass man sich nicht zuhört und dass man irgendwie nur darauf wartet, bis man selber wieder glänzen kann mit irgendeiner Geschichte.
Richtig, genau das ist es. Das Solistentum, was ich gesagt habe. Der Nächste will wieder sein Solo loswerden. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst des Interviews, eben auch von so einer eigenen Dramaturgie, die man natürlich hat, wenn man jemanden interviewt, loszulassen und zu improvisieren und sagen, okay, jetzt geht's in eine ganz andere Richtung, als ich gedacht habe, und das zuzulassen.
Ja. Ist manchmal nicht ganz einfach, weil ich bin ja sehr verliebt in meine Fragen, die ich aufgeschrieben habe. Aber das muss man dann auch mal loslassen können. Wie geht denn kreatives Warten?
Ich weiß gar nicht, ob es kreatives Warten gibt. Ich würde andersrum sagen, es gibt keine Kreativität ohne Warten.
Ah,
so würde ich es eigentlich sagen. Also ich denke, man wird keinen Kreativen finden, keinen Künstler, keinen Schauspieler, keinen irgendwas, der sagt, es geht ohne Warten. Weil wir können ja diesen Aha-Moment und man sagt ja diesen Heureka-Moment, ich sage immer der Wiki-Moment. Wiki ist ja dieses Beispiel, wie gesagt, ich hab's. Ja, das ist ja der Moment der Kreativität, wo es hochblitzt und so weiter. Den kann man eben nicht erzwingen. Sondern man kann sich mit Dingen beschäftigen. So ist meine Art, kreativ zu sein. Ich beschäftige mich ganz tief mit einem Thema. Jede Idee, die ich habe, schreibe ich auf, versuche mich zu inspirieren lassen von ganz verschiedenen Bereichen. Und dann muss ich das aber alles erstmal setzen. Und Kreativität ist eigentlich nichts anderes, als sich für die hohe Kunst, sich für den Kuss der Muse bereit zu halten. Mhm. Also das abwarten zu können, dass dann dieser Moment kommt. Aber man kann das eben nicht erzwingen.
Ja. Also auch jede Schreibblockade gehört dazu zum kreativen Prozess und irgendwann kommt da mal der Moment.
Ja. Mhm. Es gibt ein ganz tolles Kunstwerk, fällt mir gerade ein, von, ich meine, er heißt Tom Friedman, hängt im MoMA in New York, im Museum of Modern Art. Das heißt 1000 Hours of Staring, also 1000 Stunden Starren und besteht aus einem leeren Blatt Papier, auf das er 1000 Stunden gestarrt hat. Ja, so. Es geht dabei auch ein bisschen um das Warten auf Inspiration. Ja, es ist ihm halt jetzt auch nichts eingefallen. Es ist leer. Also, weil Sie gerade von Schreibblockade.
Teil des Prozesses.
Ja, die Angst vor dem leeren Blatt Papier.
Ja. Was ich ja wirklich ungewöhnlich finde, Sie bezeichnen sich selbst als introvertierten Typen, aber sind eigentlich dauernd auf Bühnen und im Außen.
Ja. Aber das geht schon gut zusammen. Bei mir ist es eher so, dass ich mein Licht anschalte und ausschalte.
Ah, okay. So. Und also große Bühne und dann wieder klein.
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich nicht das Bedürfnis, auf einer Party irgendwie Leute zu unterhalten. Überhaupt nicht. Das ist mir ganz unangenehm.
Ah, verstehe.
Und es gibt auch so Leute, die zu mir sagen, ja, du bist ein Mensch auf den zweiten Blick. Und ich komme auch lieber über Understatement als so, ne? Das ist so mein, wo ich mich tendenziell ein bisschen wohler fühle. Mhm. Und es ist gar nicht so selten. Ich habe mal ein Interview gehört mit Günter Grünwald. Mhm. Der scheint auch so zu. Ich kenne ihn überhaupt nicht, aber da kam das auch so ein bisschen raus, dass er, wenn das Licht angeht, dann ist er da und dann aber will er.
Aber ist ja eigentlich total toll und auch sehr entspannend, wenn man nicht dieses Bedürfnis oder diesen Zwang hat, immer der Partylöwe zu sein und der Kasper für alle, ne?
So ein bisschen. Ja, ich hatte mal einen Auftritt im Schmidt-Theater, war so eine Comedy-Mix-Show, das war genau der Zeitpunkt, wo Mario Barth so hochgeschossen ist. Es war so kurz davor, wo mit seinen ersten Fernsehsendungen. Wir wollten, ich will jetzt Mario Barth nicht bashen, aber Aber
wir sind da nicht so.
Wir Künstler saßen halt dann nach der Show zusammen und er hat halt einfach weitergelabert. Also es war so wie so eine Maschine, ein Gag nach dem anderen und alle wollten eigentlich nur
einfach in Ruhe quatschen. Aber es ist voll schlimm, oder?
Oh Gott. Nein, also ich meine das auch gar nicht. Ich mein, aber ich will damit sagen, das ist so sein, vielleicht auch sein Naturell und das ist eigentlich auch okay so. Und es gibt auch einen Grund, warum er berühmt wurde. Und selbst wenn ich jetzt sage, das ist vielleicht jetzt nicht mein Stil oder mag ich nicht, respektiere ich das schon total. Ja. Also da unterscheide ich immer total. Aber ich meinte eben dieses unterschiedliche Naturell. Es gibt Leute, die wollen einfach drauf losreden und die müssen das immer machen. Ja. Und ich muss es eben nicht immer machen. Ich bin froh, wenn ich hier rausgehe, Licht aus und man erkennt mich nicht mehr.
Haben Sie wieder Ihre Ruhe vor uns. Ja, ja. Ein sehr schönes Zitat von John Lennon steht auch in Ihrem Buch. Das Warten auf das Glück ist das Glück selbst, denn die Gegenwart ist voller Möglichkeiten und Chancen. So oder so ähnlich haben es auch Friedrich Nietzsche und Mahatma Gandhi gesagt. Also es scheint was dran zu sein an diesem Zitat.
Ja, auf
das
alle Fälle.
Ganz schön und schlau. Und ich möchte mich bei Ihnen sehr bedanken, Herr Nagel, dass Sie uns heute das Warten zu etwas Positivem gemacht haben.
Ja, die Zeit verging ja zu schnell. Also ist lustig. Es ist ja auch, vielleicht wenn ich als allerletzten Tipp den Leuten noch mitgeben kann, die Regel der Bergsteiger lautet, nicht nach unten schauen. Wenn ich nach unten schaue, sehe ich, oh Gott, ich kann ganz tief fallen. Die Regel der Läufer lautet, nicht nach oben schauen. Wenn ich nach oben schaue, sehe ich, oh Gott, das Ziel ist noch 1000 Meter entfernt oder 10 oder 20 Kilometer. Und die Regel der Wartenden ist eben nicht auf die Uhr schauen. Denn je öfter ich auf die Uhr schaue, desto langsamer vergeht die Zeit. Ja. Und die Zeit verging jetzt für mich auch sehr, sehr schnell, wollte ich sagen. Genau, ich habe gedacht, wir werden jetzt erst im ersten Drittel. Jetzt ist schon vorbei.
Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Es war sehr schön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.